Ja, guten Morgen auch von mir. Oh, ich bin ganz schön laut. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt verstärkt werden muss. Ich habe eh schon eine laute Stimme. Ja, ich habe euch heute Morgen was mitgebracht, was zu meiner Predigt passt. Milka-Schokolade. Ich weiß nicht, ob du gern Schokolade isst, aber ich kenne kaum jemanden, der keine Schokolade mag. Ich persönlich esse jetzt lieber zart-bitter, so ab 85% ist bei mir das, was ich gern esse, aber. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, was hat denn Milka jetzt mit Gottesdienst zu tun? Es geht ein bisschen auch um den Slogan. Was ist denn der Werbeslogan von der Milka? Sag's laut, ja? Wir gucken mal, ob du recht hast. Wir schauen nämlich in einen Werbeslogan von 1985 von Milka. Genau, also du hattest recht. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Weiß jemand, wann Milka gegründet wurde? Dürft mal raten, wer am nächsten dran ist, gewinnt die Schokolade. Also es ist vor 85 gewesen, weil da war der Werbeslogan, also ein bisschen. Okay. Ihr könnt einfach raten. Vor 100 Jahren, das wäre 1926, okay? Noch? Also ich wusste es auch nicht. 1901. 1901, es geht aber zurück auf eine Konfiserie, die aufgekauft wurde aus dem Jahr 1825. Mir war gar nicht bewusst, dass man im 19. Jahrhundert schon Schokolade gegessen hat, aber anscheinend schon. Genau, aber seit den 70ern gibt es eben diesen Werbeslogan, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, mit der lilanen Kuh. Na, habt ihr jetzt ja auch da gesehen, die Stadtkinder, die denken, dass die Kühe lila sind. 2011 haben sie das dann nochmal kurz geändert in Trau dich zart zu sein, heißt der aktuelle Slogan übrigens. Allerdings ist der alte Klassiker, ist das, was noch in den Köpfen drin ist, weil es eben jahrzehntelang so war. Also du hast gewonnen, du kriegst nachher die Milka. Ja, kann eine Versuchung überhaupt zart sein? Ich glaube, es ist ein bisschen verharmlost, weil Versuchung ist gar nicht so süß und gar nicht so harmlos, wie hier die Schokolade daherkommt. Ja, genau. Und sie verkauft sich ja auch. Man denkt ja auch erstmal, oh, das ist schon lecker, oder? Ich meine, was die Werbung uns sagt und was vielleicht auch in euren Köpfen vorgeht, wenn ihr die Milka seht, das ist eigentlich das, was auch bei Versuchung passiert, nämlich dass wir was richtig Tolles sehen, was von außen uns den Eindruck erweckt, boah, das will ich haben, das stillt meine Bedürfnisse. Damit geht es mir richtig gut. Ja? Und das ist ja auch ein Stück weit so, wenn ich jetzt die Schokolade hier essen würde. Ich kriege schnell Energie durch Fett und Zucker, was da drin ist. Es ist Stimmungsaufheller. Da ist Theobromin drin, da ist Zucker drin. Also ich fühle mich gut. Vielleicht auch, wenn ich Stress habe, kann das den Stress ein bisschen reduzieren. Also meine Laune steigt. Kleines bisschen Kalzium aus dem bisschen Milch, was da drin ist, kriege ich vielleicht auch noch. Aber das ist halt nur die halbe Wahrheit. Weil die eigentliche Wahrheit, was die Werbung natürlich nicht sagt, ist, dass es auch ziemlich viele Nachteile gibt, weil eben sehr viel Zucker und Fett drin ist. Ich habe ein großes Risiko für Karies, für Gewichtszunahme, für Insulinspitzen. Wenn ich die Tafel gegessen habe, habe ich über 500 Kalorien zu mir genommen. Es ist kaum Kakao drin. Kakao hätte ja noch ein paar gesundheitsförderliche Dinge, aber hier kaum. Und insgesamt für das ganze Herz-Kreislauf-System und für meinen Stoffwechsel ist es eher schädlich, wenn ich das zu mir nehme. Das ist die unbequeme Wahrheit. Das ist das, was man oft ausblendet. Vielleicht, wenn man auch einkaufen geht, man weiß es im Kopf schon, aber man hat ja Lust drauf. Also nimmt man sie halt doch mit. Ja? Und schon so eine Versuchung, die ganz weltlich und säkulär ist, die hat schon Auswirkungen auf unser Leben. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern es soll um geistliche Versuchung gehen. Jetzt können wir auch die PowerPoint einblenden. Denn in der Bibel gibt es jede Menge Verse zu Versuchung und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich habe euch mal mitgebracht, ich möchte mit euch kurz darüber sprechen, was ist Versuchung überhaupt? Wer wird versucht? Woher kommt die Versuchung? Warum lässt Gott diese Versuchung überhaupt zu? Was ist die Folge? Also die wirklichen Konsequenzen, nicht nur, ich habe vielleicht ein paar Gramm mehr Hüftfett, sondern sind wesentlich schlimmere Konsequenzen bei Versuchungen. Und wer oder was kann uns auch durch Versuchungen durchhelfen? Ich möchte anfangen mit, was ist Versuchung? Dazu kann man einfach mal im Neuen Testament, worauf ich mich heute beschränken möchte, mal ins Griechische schauen. Da steht im Griechischen Peirazzo und es kann übersetzt werden mit Versuchung, Prüfung, Anfechtung, Verlockung oder Verführung. Also all diese Begriffe sind Synonyme, also wo in unseren Übersetzungen kann alles davon drinstehen. Und wenn ihr das so seht, dann merkt ihr vielleicht auch schon, dass es ziemlich häufig auch vorkommt. Also das ist nichts, was irgendwie 2, 3 Verse hat, sondern mein Problem war eher, diese ganze Masse irgendwie zusammenzubringen für die Predigt heute. Und wenn wir in Bibellexikon, das deutsche Bibellexikon reinschauen, dann unterscheidet die zwischen 2 Arten von Versuchungen und es ist für den Fortlauf wichtig, dass wir diesen Unterschied verstehen zwischen diesen 2 Arten der Versuchung. Es gibt nämlich die positive Versuchung, das ist die Prüfung, also die Prüfung des Glaubens. Das kommt immer wieder vor, unser Glaube wird auf die Probe gestellt, ob wir uns beweisen oder nicht. Und das ist was Positives, das ist was Gutes, das soll uns wachsen lassen. Das fühlt sich vielleicht manchmal nicht gut an, während man drinsteckt, aber es hat eben ein gutes Ziel. Ja? Und wir kennen, die berühmteste Prüfung ist wahrscheinlich aus dem Alten Testament, als Abraham geprüft wurde, ob er seinen Sohn Isaak dann opfern würde. Und da steht tatsächlich auch wirklich prüfen, also Gott prüfte ihn. Ja? Also das ist aber eben was Positives und dann gibt es aber eben die wirkliche Versuchung, die negative Versuchung zum Bösen, zur Sünde hin. Und da werde ich jetzt im Verlauf der Predigt immer wieder unterscheiden zwischen Prüfung und Versuchung. Also wie gesagt, an sich ist das Wort synonym, aber es gibt wirklich diese 2 großen Unterschiede. Und als Jesus zum Beispiel, da sagt man immer, Jesus wurde versucht, er wurde von Gott geprüft und vom Satan versucht. Also muss man kurz drüber nachdenken. Er wurde von Gott geprüft und von Satan versucht. Genau, also das sind die 2 Arten, die es gibt. Und die ganze Bibel ist voll mit Prüfungen und mit Versuchungen. Eigentlich vom Anfang der Bibel, Adam und Eva, die versucht wurden, die geprüft wurden, über Abraham, über Noah, über alle, die ihr euch vorstellen könnt. Eigentlich die ganze Bibel ist voll damit, bis zum letzten Buch der Offenbarung, wo es auch darum geht, dass auch die letzten Christen in der Endzeit nochmal eine letzte Prüfung und Versuchung bekommen werden. Also wir sind da in guter Gesellschaft. Wer wird versucht? Jeder. Also die Frage ist nicht, wer von uns, sondern nur wann oder wie oft. Aber deswegen ist es auch so ein relevantes Thema. Es ist natürlich was, wo man jetzt nicht so gern drüber predigt. Das sind immer so Themen, wo man sagt, ja, also Versuchung und Sünde und so, da redet man lieber nicht so drum, weil es danach nicht so, dass die Leute auf einen zukommen und sagen, oh, ich bin jetzt so ermutigt, Sarah, das war so toll, mein Glaube wurde so gestärkt, sondern es ist eher so ein Thema, wo man denkt, oh, Versuchung, will ich jetzt eigentlich nicht drüber nachdenken. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, es ist absolut relevant für unser Leben und es ist wichtig, dass wir wachsam sind für die Versuchungen. Und dass wir denen auch widerstehen können. Und es geht uns alle etwas an. Denn Jakobus sagt, jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Also da kann sich niemand ausnehmen. Dann wird noch explizit genannt, der Reiche, die sind nochmal besonders in Gefahr. Das sagt nämlich im 1. Timotheus, Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Also die sind noch mal mehr angegriffen. Da ist noch mal der Vers, genau. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine absolut menschliche Erfahrung. Es ist keine Ausnahme. Es ist eine Tatsache. Es gehört dazu, dass wir geprüft, dass wir versucht werden. Und wer noch versucht wurde, natürlich im Neuen Testament, ganz, ganz zentrale Stelle in Matthäus 4, als Jesus vom Satan versucht wird, von Gott geprüft wird. Und ich habe mich auch kurz gefragt, warum wurde eigentlich Jesus, also er war Gott selber, der musste das doch überhaupt nicht beweisen. Warum musste der das eigentlich machen? Aber da sagt die Bibel auch ganz klar einmal, dass wir ein Beispiel haben, dass wir uns ein Beispiel an ihm nehmen können, wie er mit Versuchung umgegangen ist. Und das andere tatsächlich, dass er mit uns mitfühlen kann, dass er weiß, wie sich das anfühlt. In Hebräer 2 heißt es, und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Also Jesus wüsste nicht, wie sich das anfühlt und wie schwer das ist, Versuchungen zu widerstehen, wenn er nicht selber mal angefochten gewesen wäre. Und trotzdem sagt die Bibel, da gibt es einen gewaltigen Unterschied, denn Jesus ist eben derjenige, der ohne Sünde war und der Versuchung absolut widerstanden ist. Ob wir das immer schaffen, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Genau, dann zur Frage, woher kommt Versuchung? Jetzt haben wir es gerade eben schon mal bei Jakobus kurz gehört, die eigenen Begierden. Die sind meistens das Größte, was von innen herauskommt, was in uns drin ist. Und dann von außen gibt es noch die Angriffe des Teufels. Und dann gibt es ein paar Leute, die auch behaupten, versucht uns Gott nicht auch? Darauf will ich jetzt einmal noch genauer eingehen. Erstmal zu den eigenen Begierden. Da will ich eine Passage aus Jakobus, wo eigentlich sehr viel zusammengefasst ist, einfach mal vorlesen. Ihr könnt es gerne mitlesen. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, weil sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein. Wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Also hier ist ganz klar, die eigenen Begierden sind diejenigen, die uns reizen, die in uns drin sind. Oder in Markus heißt es nochmal, das Trachten, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Und auch in Genesis kommt es schon mal vor, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Das sagt Gott, als Noah nach der Sintflut wieder an Land kommt und Noah bringt ihm ein Rauchopfer, ein Dankopfer und ihn als Vater gereut es, dass er diese Flut geschickt hat. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie er so richtig seufzt und dann sagt er, der Herr roch den besänftigenden Duft des Opfers und sagte sich, nie wieder werde ich der Menschen wegen die Erde verfluchen, Denn es ist nun einmal so, dass ihre Gedanken zum Bösen verführen. Und zwar schon von Kindheit an. Nie werde ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Also Gott weiß, dass wir böse sind. Jeder von uns, unser Herz ist nicht gut. Wir Menschen sind nicht gut. Auch wenn wir uns das vielleicht immer wieder versuchen einzureden, aber das, was in uns drin ist, ist böse. Und nur durch Jesus können wir es schaffen, der Sünde zu widerstehen. Deswegen, sonst hätte Gott ja Jesus gar nicht schicken müssen, wenn wir gut wären. Aber wir sind definitiv nicht gut. Und mir ist es diese Woche auch nochmal richtig klar geworden. Ich habe diese Woche ein Buch gelesen, 491 Tage. Das ist ganz neu erschienen. Und es sind die ersten Memoiren von einer israelischen Geisel, die 491 Tage in den Tunneln der Hamas gefangen gehalten und gefoltert wurde. Eli Sharabi, er hat aber überlebt und hat eben dieses Buch dann jetzt veröffentlicht. Und ich habe das an einem Tag durchgelesen. Es hat mich völlig gefesselt und es hat mich sehr berührt und aber auch fassungslos gemacht, zu wie viel Bösem Menschen fähig sind, wie grausam Menschen sein können. Was der da erlebt hat, das ist Wahnsinn, wenn man auch noch weiß, dass es Wirklichkeit ist und keine Fiktion. Und gleichzeitig darf es einen nicht wundern, denn wir Menschen sind eben, wie gesagt, leider zu vielem Bösen fähig. Auch wenn ich hoffe, dass wir es schaffen, dem immer wieder zu widerstehen, aber von Grund auf ist unser Herz nicht gut. Die zweite Quelle ist der Teufel. Also ich gehe nochmal hier kurz zurück. Das eine waren die eigenen Begierden und das andere ist der Teufel. Der Teufel kommt eben in Johannes 13 zum Beispiel vor, als er Teufel gibt dem Judas ein, dass er Jesus verraten soll. Oder eben auch in Matthäus 4, wie gesagt, Gott prüft Jesus, aber versucht wird er vom Teufel. Der Teufel, das ist ja der Widersacher Gottes, ein gefallener Engel, den gibt es schon vor der Menschheit, sagt die Bibel. Und der kommt immer mal wieder vor als Gestalt. Das ist schwierig, da könnte man eine ganze Predigt selber drüber machen. Und der zieht sich auch durch die ganze Bibel. Also von Adam und Eva in Form der Schlange, der eingibt, ja, hat Gott wirklich gesagt? Und auch bei Hiob, wo Gott ihm ja erlaubt, dass er auch Hiob versuchen darf. Und immer wieder taucht der Satan, der Teufel auch auf, eben auch bei Jesus. Und das ist eine Wirklichkeit, ob man das glauben will oder nicht, aber die Bibel sagt, dass es ihn gibt. Und gleichzeitig muss es uns keine Angst machen. Also Gott ist größer, die Bibel sagt, Jesus hat den Sieg schon errungen und im Moment erlaubt er dem Teufel noch auf dieser Erde zu wüten, aber es wird ein endgültiges Ende finden, das lesen wir in der Offenbarung, weil Gott, Gott sei Dank, größer ist. Aber es ist eine Realität, dass auch der Teufel uns versucht und böse Dinge tut. Und als ich darüber nachgedacht habe, wie ist der Teufel eigentlich drauf, wie macht er das eigentlich, ist mir ein Buch eingefallen, was ich in meiner Bibelschulzeit gelesen habe. Ich weiß nicht, wer von euch C.S. Lewis kennt. Also C.S. Lewis war ein englischer Schriftsteller und der war Professor in Oxford in England, hat im 20. Jahrhundert gelebt und ist eben im Erwachsenenalter dann zum Glauben gekommen. Und er hat viele Bücher geschrieben, wo ich finde, die sehr authentisch sind und sehr, ja, irgendwie lebensnah. Und es gibt eben ein relativ bekanntes Buch, Dienstanweisung für einen Unterteufel heißt es. Und da geht es darum, dass ein erfahrener Teufel einem Jungteufel, einem Unterteufel, das ist sein Neffe, quasi erklärt, wie er den Menschen, in dem Buch heißt es Patient, wie er diesen Patienten, diesen Menschen denn verführen kann, wie er ihn von Gott wegbringen kann. Und Ich finde es total interessant, wie er das macht. Und ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran, auch wenn da in dem ganzen Buch kommt nie das Wort Gott vor. Und auch wenn, wie gesagt, da auch nicht Menschen steht, sondern Patient und so. Und trotzdem, wenn man sich das Buch mal durchliest, kommt ganz klar raus, dass auch das total biblisch ist, wie der Teufel agiert. Denn das Überraschende ist, seine Strategie ist nicht, den Menschen zu was Großem, Bösen zu verführen. So nach dem Motto, jetzt mach mal eine Riesenlüge, betrüg deine Frau und morde oder was auch immer. Also so diese krassen Dinge, das will er gar nicht. Sondern seine Strategie ist, der allmähliche Weg, Gott zu vergessen. Das ist die Strategie des Teufels. Der Mensch soll Gott einfach vergessen. Der soll beschäftigt sein. Der soll abgelenkt sein. Der soll müde sein. Soll ein schleichender Prozess sein, ein allmählicher Weg, dass man nicht so ganz unterscheiden kann, was ist jetzt wichtig und was ist unwichtig. Und darin liegt genau die Gefahr, dass man es gar nicht wirklich mitbekommt. Ja, dass man sich nicht bewusst von Gott abkehrt und sagt, ich bin kein Christ mehr, aber dass man vielleicht dauernd was aufschiebt. Morgen bete ich. Ah, ich glaube, heute schlafe ich aus, ich gehe nicht in den Gottesdienst. Ich lese morgen nochmal die Bibel. Ach, jetzt gerade habe ich keine Zeit für Hauskreis. Also das ist die Strategie des Teufels. Der weiß genau, wie er uns von Gott wegbringt. Einfach durch geistliches Müdewerden. Also ist manchmal vielleicht gar nicht so die Frage, was ist das Größe, große Böse in meinem Leben, sondern vielleicht eher die Frage, wo bin ich unaufmerksam geworden? Wo bin ich geistlich müde geworden? Wo habe ich Ablenkungen, Gewohnheiten, dass Gott zwar irgendwie noch zu meinem Leben dazugehört, aber eben nicht im Zentrum steht. Also ich finde, ich habe euch hier auch ein paar Zitate. Ich finde, es ist ein lesenswertes Buch. Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch gerne mal lesen. Es gibt es auch online, kostenlos, einfach als PDF. Wer gerne am Bildschirm liest oder sich das ausdrucken will, kann man auch machen. Genau. Ja. Genau, und jetzt sind wir beim dritten, also eigene Begierden und Teufel. Und dann steht da noch das Gott mit Fragezeichen. Denn es gibt Menschen, die sagen, Gott versucht uns doch auch. Denn es steht doch im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Das heißt doch im Umkehrschluss, dass Gott es tut. Oder? Ja, genau. Und da muss ich jetzt einen kleinen Exkurs dazu machen. Dass es echt eine schlechte Übersetzung ist und was da eigentlich passiert ist. Denn genau über diesen Vers gibt es bücherlange Diskussionen, Bibelkommentare, Theologen, die sich darüber ausgetauscht haben. Und dieses Führe, das ist ja dieses aktive Gott führt in Versuchung, führe uns nicht in Versuchung, das ist ganz, ganz schlecht übersetzt. Im griechischen Original steht da ein Aorist im Konjunktiv, für die, die Griechisch können. Das ist eine bestimmte grammatikalische Form, die ein flehentliches Bitten anzeigt. Das ist also etwas, was eine Bitte, etwas zu tun. Und das Wort ganz wörtlich heißt hineintragen, hineinbringen. Also bitte bringe uns nicht hinein, wäre ganz, wenn man es ganz nah am Text dran macht. Und unser Problem ist, dass unsere Bibelübersetzungen eigentlich meistens an Martin Luther angelehnt sind, der wiederum nicht aus dem Griechischen übersetzt hat, sondern aus dem Lateinischen, also aus der Vulgata, der lateinischen Bibel. Und da ist eben dieses Wort Inducas, was als führe, als führen übersetzt wurde. Und daher kommt dann für unsere Übersetzung und führe uns nicht in Versuchung. Und das erweckt eben den Eindruck, als würde Gott das wirklich tun. Aber wir haben ja gerade eben im Jakobusbrief gelesen, dass Gott nie zum Bösen verführen kann. Er ist vollkommen gut. Er kann doch nicht zur Sünde verführen. Ja, er ist der absolute Feind der Sünde. Also deswegen ist man heutzutage tatsächlich so weit, dass man gesagt hat, das ist leider ein Übersetzungsfehler, aber es ist irreführend im Deutschen. Und deswegen ist es zum Beispiel vom Vatikan her schon anerkannt und bei den neueren Bibelübersetzungen, also Einheitsübersetzung oder Neue Genfer Übersetzung, die ich auch gern lese oder so, die übersetzen das nicht mehr so, sondern die sagen, und lass uns nicht in Versuchung geraten. Ja? Man könnte auch sagen, führe uns durch die Versuchung, das würde dem Sinn auch entsprechen, oder hilf uns, dass wir nicht in die Versuchung hineingeraten. Ja, also all sowas wären textgetreue und trotz, also eine bessere Übersetzung. Und deswegen, ja, vielleicht auch, weiß nicht, wenn wir jetzt hier zusammen das Vaterunser beten, vielleicht könnt ihr das in eurem Kopf dann einfach auch bisschen umformulieren innerlich, weil es ist natürlich so, wie man es auswendig gelernt hat nach Luther, aber es ist, finde ich, auch irgendwie ein bisschen krass, dass man Gott anklagt, so nach dem Motto, ja, aber führe mich nicht in Versuchung, als würde er das tun, weil das tut er nicht. Also hier nochmal ganz klar von Jakobus, niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht zum Bösen versucht werden und er selbst versucht niemandem. Er verursacht keine Sünde, er lässt natürlich Situationen zu, wo ich mich entscheiden muss, er prüft mich, aber er versucht nicht. Und deswegen würde ich eben auf jeden Fall sagen, nee, das müssen wir rausnehmen, das stimmt nicht. Also es sind unsere eigenen Begierden von innen oder der Teufel von außen, das sind die Versuchungen in unserem Leben, aber nicht Gott. Gott kann prüfen, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es gibt Prüfungen des Glaubens und es gibt Versuchungen. Gott kann prüfen, aber Gott kann nicht versuchen, nicht zum Bösen. Genau. Dann aber die Frage, okay, wenn Gott nicht versucht, aber ich habe mir dann sofort die Frage gestellt, warum lässt er es denn dann zu? Ja, das ist ja immer unsere, die Frage, die sich immer auftut. Also zumindest, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich denke immer, warum lässt du es denn dann zu, Gott? Also, das ist doch blöd, das ist doch gegen dich. Mach's doch nicht. Und auch da hat die Bibel Antworten. Da müssen wir wieder unterscheiden. Einmal die Prüfung, also das, was eben auch Versuchung sein kann. Und Prüfung ist ganz klar mit dem Ziel, dass unser Glaube gefestigt wird. Unser Glaube soll sichtbar, gereinigt und gestärkt hervorgebracht werden. Also Jakobus sagt, wir sollen uns sogar freuen, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Standhaftigkeit bewirkt. Oder in 1. Petrus, damit die Bewährung eures Glaubens erfunden werde zu Lob, Ehre und Herrlichkeit. Also das Ziel hier ist Reife, ist Standhaftigkeit, geistliches Wachstum. Gott will uns prüfen, um uns zu festigen, aber nicht um uns zu Fall zu bringen. Das ist ein Riesenunterschied. Genau, also das ist eben was Positives. Da ist auch nochmal der Petrus. Genau, aber eben Versuchung, warum lässt er Versuchung zu? Also es kommt nicht von Gott, es kommt vom Teufel oder von unseren eigenen Begierden, aber warum lässt er das zu? Und auch darauf gibt es Antworten. Einmal, damit offenbar wird, was in unserem Herzen ist. Im 1. Korinther heißt, damit offenbar werde, was in euren Herzen ist. Also Versuchung zeigt, wo jemand wirklich steht. Gott weiß es wahrscheinlich schon, aber vielleicht der Mensch oder die Menschen um ihn rum selber nicht. Leider ein bisschen schlecht zu erkennen, aber ich lese es vor. Genau, also einmal zur Offenbarung des Herzens. Dann zur Einübung von Wachsamkeit und Abhängigkeit. Wir Menschen sollen lernen, nicht uns auf uns selbst zu verlassen, sondern auf Gott zu vertrauen. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Versuchung treibt mich hoffentlich ins Gebet. Deswegen lässt er auch Versuchung zu. Es kann meine Gottesbeziehung stärken. Versuchung kann mir auch eine geistliche Reifung geben. Das kann meinen Charakter formen. Selig ist der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Also das ist auf jeden Fall eigentlich was super Positives. Genau. Dann würde ich gerne darauf eingehen, welche Versuchungen, Arten der Versuchung es denn im Neuen Testament so gibt. Ich habe da einige gefunden und ihr dürft gerne mal einfach ein bisschen zuhören, was es so für welche gibt und mal überlegen, wo ihr vielleicht mal in Gefahr standet oder steht. Genau, ich habe sie euch hier mal aufgezählt. Das erste ist sexuelle Versuchung oder Unmoral, also Verführung zu Unzucht, zu Ehebruch, sexueller Selbstbestimmung gegen Gottes Ordnung. Kennen wir im Neuen Testament Jesus und die Ehebrecherin, wo er ja sagt, sündige hinfort nicht mehr und ja, eigentlich ist alles voll mit, es ist der Wille Gottes, eure Heiligung, meidet die Unzucht, flieht der Unzucht. Also das ist auf jeden Fall eine ganz große Versuchung für sehr viele Menschen. Dann zweitens Versuchung durch Geld, Besitz oder Gewinn. Da ist das Bedürfnis oft Gier, Materialismus oder falsche Sicherheit. Das bekannteste Beispiel aus dem Neuen Testament ist eben Judas, der Jesus verrät für ein bisschen Geld. Aber in Matthäus heißt es ganz klar, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also es funktioniert nicht, es geht nicht zusammen. Das dritte ist Versuchung zur Macht, Ehre und Anerkennung. Und das ist auch bei der Versuchung von Jesus so, dass der Teufel sagt, ich will dir alles geben, wenn du mich anbetest. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten. Ihn allein. Dann Versuchung im Glauben. Also das ist dann in Richtung Zweifel, Abfall oder auch falsche Lehre. Auch das finden wir im Neuen Testament viel, dass es viele Irrlehrer gibt, dass man Dingen hinterherläuft. Auch bei der Versuchung von Jesus ist es, ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann, ja, oder die Schlange, hat Gott wirklich gesagt, oh, darf ich das jetzt, darf ich die Milchschokolade wirklich nicht essen? Ne? Also so dieses Zweifel säen, dass man im Glauben verführt wird. Und Versuchung durch Leid, Angst und Verfolgung, das kennen vor allem die ersten Christen. Aber wie reagieren wir darauf, wenn wir starkes Leid oder vielleicht auch Verfolgung erleben würden? Bleiben wir Gott treu? Im Neuen Testament gibt es das positive Beispiel, wie Paulus zum Beispiel, der Schiffbruch erlitten hat, der im Gefängnis war und so weiter und der trotzdem standhaft geblieben ist im Glauben. Aber er berichtet zum Beispiel von Demas, ein Mitarbeiter von ihm, und er hat gesagt, Demas hat mich verlassen, weil er die Welt lieb gewonnen hat. Also auch da ist die Frage, wie weit geht unser Glaube und was passiert bei Leid oder Angst? Und die Offenbarung sagt, fürchtet euch nicht vor dem, was ihr leiden werdet, weil die Bibel ist klar, dass wir Angst und Leid haben werden im Leben. Dann Versuchung durch Stolz oder Selbstüberschätzung. Da ist oft in uns drin Hochmut oder auch falsche Sicherheit. Wer meint, er stehe, seht zu, dass er nicht falle. Gott widersteht den Hochmütigen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Petrus, der sich selbst total überschätzt und der großspurig Jesus seine Treue verspricht und ihn dann doch dreimal verleugnet. Dann gibt es Versuchungen zu Lüge, Heuchelei und zu Täuschung, meistens auch aus Angst oder Eigennutz. Da gibt es im Neuen Testament die Geschichte von Hananias und Sapphira. Die verkaufen ja ihr Land und behaupten dann, ja, wir spenden alles der Gemeinde. Und dann haben sie aber einen Teil des Geldes eben für sich behalten und haben gelogen. Und wegen dieser Lüge fällt Ananias dann tot um. Seine Frau Sapphira später auch, als sie die Lüge nochmal wiederholt. Und da heißt auch, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Dann Versuchung zu Rache und Bitterkeit oder auch Lieblosigkeit. Das ist oft eine Reaktion auf Verletzung oder Unrecht. Vergelte niemand Böses mit Bösem. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Da haben wir auch Jesus als positives Beispiel am Kreuz, der da hängt und noch sagt, Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber auch negative Beispiele wie das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht in Matthäus 18, der alle Schulden vom König erlassen bekommt, aber als er seinem Mitknecht eine kleine Schuld erlassen soll, ist er unbarmherzig und wirft ihn ins Gefängnis. Ja, also, aber das sind eben oft Menschen, die was Schlimmes auch erlebt haben und dann eben auch Rachegedanken und ja, böse Gedanken haben. Und dann noch Versuchung durch falsche Freiheit, also im Sinne von Missbrauch der Gnade. Gott hat uns zur Freiheit geführt, er hat uns befreit und alles ist uns erlaubt, aber nicht alles ist gut. In Galater heißt, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht diese Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch. Und da gibt es auch das Beispiel zum Beispiel von Simon, dem Magier in Apostelgeschichte 8. Der wollte sich die Gabe des Heiligen Geistes quasi mit Geld erkaufen nach seiner Bekehrung. Aber er wollte es eben für seine eigenen Zwecke benutzen. Also, ja, oder dass man einfach sagt, doch, ich darf das tun. Jesus hat gesagt, ich darf alles. Ich bin doch jetzt frei in ihm. Ich mache das jetzt. Ja, das ist dann billige Gnade. Ja, und ich glaube, dass es gibt bestimmt noch mehr, aber das sind einfach mal ein paar Dinge, die ich so gefunden habe. Und ich glaube, jeder von uns hat vielleicht einen anderen blinden Fleck, so eine Art Sollbruchstelle, wo man mehr in der Gefahr steht. Und ja, ich lade dich einfach ein, heute oder auch in der nächsten Woche mal zu überlegen, wo bin ich denn besonders anfällig? Wo habe ich denn vielleicht Bedürfnisse, die ich versuche, mit anderen Dingen zu füllen als mit Gott? Oder wo sind meine Prioritäten auch verschoben? Was ist deine größte Versuchung im Moment? Und ich glaube, was uns manchmal helfen kann, ist schon die Frage, bringt mich diese Sache näher an Gott? Oder hat sie vielleicht das Potenzial, dass ich mich auf was anderes verlasse oder konzentriere? Ich will euch noch ein kurzes Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen, wo ich, glaube ich, schon versucht wurde. Im Jahr 2017 habe ja in Kuala Lumpur gelebt, war 2 Jahre an der deutschen Schule dort als Lehrerin und habe ein gutes Leben dort geführt, habe das sehr genossen dort. Und es war aber klar, ich habe einen 2-Jahres-Vertrag und danach will ich aufhören. Die hätten mich zwar verlängert, aber für mich war klar, danach geht es anders weiter. Und ich habe überlegt, gehe ich nach Deutschland zurück oder gehe ich weiter ins Ausland? Und dann habe ich einen anderen Schulleiter kennengelernt von der deutschen Schule in Seoul, der super nett war, also von Südkorea. Und der gesagt hat, Mensch, Sarah, komm doch zu uns ins Team. Du würdest da richtig gut reinpassen. Und ich dachte, ja, Südkorea hört sich eigentlich auch ganz cool an. Könnte ich eigentlich mal machen. Und der Schulleiter war super nett und alles. Und dann habe ich überlegt, ja, das wäre ganz gut. Und tatsächlich wurde auch eine Stelle dann frei für das nächste Jahr. Und ich habe mich drauf beworben und habe gedacht, ja, ich glaube, das wird gut. Aber war mir auch ein bisschen unsicher. Und dann es war dann so kurz vor Weihnachten, saß ich mit einer Freundin im Café. Und dann hat sie gesagt, ja, wie ist es jetzt, Sarah? Gehst du nach Seoul oder was machst du? Und habe ich gesagt, ja, ich glaube schon, also ich weiß noch nicht so genau. Und hat sie gesagt, ja, warum? Was? Und dann habe ich gesagt, oh, du weißt es, irgendwie ich merke eigentlich, wenn ich so richtig ehrlich bin, eigentlich habe ich eher so ein Bedürfnis nach Gott und eigentlich würde ich am liebsten einfach Bibelschule machen und mich auf sein Wort konzentrieren und irgendwie Zeit mit ihm verbringen und ich merke, dass ich da gerade so leer bin und dass ich das so will. Aber das ist total blöd, das ist total verrückt. Ich bin schon fast 30, ich bin Lehrerin, ich habe 6 Jahre studiert, ich mache jetzt keine Bibelschule. Und die Freundin war nicht Christin und hat dann zu mir gesagt, hey, aber Sarah, wenn es das ist, was du willst, dann mach das doch. Das fand ich voll krass, dass sie das zu mir gesagt hat. Und dann habe ich angefangen zu wanken und dann waren Weihnachtsferien, ich bin nach Deutschland geflogen und dann habe ich mir ein paar Bibelschulen angeguckt, dann bin ich an die Bibelschule nach Kirchberg an der Jax gefahren, habe mir die angeguckt, der Studienleiter hat mir das gezeigt und ich war so, ja, ich weiß noch nicht und ich bin jetzt gerade in Kuala Lumpur und eigentlich will ich nach Seoul und so. Und dann hat er auch für mich gebetet und ich habe nur geheult, ich habe gemerkt, hier ist der Heilige Geist, es ist voll das, was ich brauche und was ich eigentlich will. Und bin dann nach Hause geflogen mit dem Gedanken, ach, ich glaube, ich mache doch Bibelschule. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, ja, aber es ist auch ein bisschen verrückt. Und dann kam ich nach Hause und dann war der Brief im Briefkasten mit dem Vertrag und dem Angebot, dort anzufangen für 6.500 € netto im Monat. Und ich habe gedacht, boah, da kann ich 2 Jahre hingehen, dann kann ich mir ein Haus kaufen in Deutschland. Ich kenne Kollegen, die das gemacht hatten. Ich habe gedacht, was ich für Möglichkeiten habe. Wenn ich jetzt auf die Bibelschule gehe, meine ganze Karriere ist ruiniert. Das ist doch finanziell, ist es doch ja wohl ganz klar, was ich mache. Ich kann so ein Angebot nicht ausschlagen. Also das war eine richtig krasse Versuchung für mich. Aber wie ihr wisst, ich hab den Vertrag nicht unterschrieben. Ich habe ihm dann eine Mail geschrieben, habe gesagt, es tut mir leid, danke für das Angebot, aber ich mache es nicht. Und ich habe der Bibelschule geschrieben, ich komme für ein Jahr. Dann habe ich auf 3 Jahre verlängert. Und es war finanziell mein Ruin. Und meine Familie hatte kein Verständnis dafür, warum ich jetzt auf eine Bibelschule gehe. Und trotzdem war es für mich die beste Entscheidung in meinem Leben und es war das, was mich näher zu Gott gebracht hat. Aber ich glaube, ich wurde mit dem Geld gelockt und mein Vertrauen wurde getestet, ob ich wirklich auf Gott vertraue und auf seine Wege oder ob ich den weltlichen, einfachen, schönen, süßen Weg gehe. Aber Versuchung kann ganz unterschiedlich aussehen. Das einfach als kleinen Input von mir. Ich habe das auch noch bei der Versuchung Jesu gemacht, das überspringe ich jetzt mal. Ich würde noch kurz gern darauf schauen, was ist eigentlich die Folge von Versuchung. Auch da muss man wieder unterscheiden zwischen Prüfung und Versuchung. Prüfungen, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre bringen. Und was ist die Folge von Versuchung? Da ist die Bibel sehr hart und sehr krass. Jakobus sagt, nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Also wenn wir der Versuchung nicht widerstehen, negativ, dann führt sie uns in den Tod. Wenn wir der Versuchung allerdings widerstehen, dann sind wir glücklich zu preisen. Glücklich zu preisen ist der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Also im Prinzip ist es ganz klar Tod oder ewiges Leben. Das sind die Folgen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir über Versuchungen nachdenken, dass wir Versuchungen erkennen und dass wir ihnen widerstehen können, weil die Auswirkungen davon sind nicht, oh, ich habe 200 Gramm zugenommen, sondern die sind Tod oder Leben. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt zum Abschluss eigentlich auf das Wichtigste schauen, nämlich wer oder was kann mir helfen, Versuchungen zu widerstehen? Einmal natürlich das Gebet. Ich muss wachen und beten, damit ihr nicht in Versuchung geratet, sagt Jesus selber. Oder Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Wer ständig in der Verbindung mit Gott ist, der hat ein großes Potenzial, dass er Versuchungen widerstehen kann. Weil unser Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Ja. Und es ist immer ein Kampf in uns um Sünde, um Böses und um das Gute zu tun. Und wer im Gebet steht, der kann dem widerstehen. Uns hilft auch der Heilige Geist. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Die Begierden nimmt Gott nicht weg, die sind in uns. Aber dass wir sie nicht nachgehen, das kann der Heilige Geist schaffen. Wenn ihr im Geist lebt, werdet ihr die Werke des Fleisches nicht tun, sagt Römer 8. Und Epheser 6, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und natürlich das Wort Gottes selbst, so wie Jesus auch dem Satan die Wahrheit entgegengebracht hat. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Wörtliche Berufung auf das Gott und auf das Wort Gottes. Und da ist natürlich wichtig, dass wir die Bibel kennen. Entweder, dass wir Bibelverse auswendig kennen oder dass wir Lieder kennen, dass wir die Wahrheit wissen. Denn sonst sind wir ganz schnell in der Gefahr, uns von irgendetwas anderem verleiten zu lassen. Ich habe in meiner Bibelschulzeit etliche Bibelverse auswendig lernen müssen. Und das ist gut so. Manche habe ich leider schon wieder vergessen. Und trotzdem merke ich, sie helfen mir immer wieder in bestimmten Lebenssituationen, weil ich die Wahrheit Gottes in mir trage. Und ich weiß noch, wir haben einmal im Jahr so eine Sponsorenrallye und da hat einer meiner Mitschüler Matthäus-Evangelium auswendig gelernt, wortwörtlich das komplette Matthäus-Evangelium und das dann vorgesagt. Ist bestimmt hilfreich in manchen Lebenssituationen, ich konnte es noch nicht. Genau, aber das Wort Gottes ist auf jeden Fall sehr hilfreich. dann natürlich ganz praktisch die Flucht vor der Sünde. Jage der Gerechtigkeit nach, fliehe aber vor den Begierden der Jugend oder flieht der Unzucht. Also wirklich aktiv vermeiden die Situationen, die mich versuchen und wo ich weiß, dass ich schwach werde, wo meine Begierden mich hintreiben, das einfach nicht tun. Nicht dahin gehen, nicht mit diesen Menschen Zeit verbringen, nicht das machen, was auch immer. Ihr wisst, was das für euch bedeutet, ja? Wirklich diese Situationen einfach so gut wie es geht vermeiden, wenn ihr wisst, da bin ich anfällig dafür. Und für uns auch ganz wichtig, die Gemeinschaft oder auch die Rechenschaft mit anderen Gläubigen. Tragt die Lasten miteinander, so erfüllt ihr das Gesetz Christi und bekennt einander die Sünden, betet füreinander. Also es ist eine wahnsinnige Stärke, um zu widerstehen, wenn wir in Gemeinschaft sind. Unsere eigenen Begierden und auch der Teufel hat es viel leichter, wenn wir alleine zu Hause sitzen, als wenn wir in Gemeinschaft mit Christen sind, wenn wir uns austauschen über Dinge, wenn Menschen für uns beten. Deswegen auch bitte immer das Angebot hier vorne für sich beten, sich segnen zu lassen und wirklich auch sonntags in den Gottesdienst zu kommen und sich ermutigen zu lassen, Bibel zu lesen, zu beten, all die Dinge, die Gemeinschaft hilft uns. Und ich fand auch einfach nochmal richtig schön, Gottes Treue. Gott selber hilft uns in der Versuchung. Denn er sagt, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Also, Gott lässt das zu, aber er gibt uns auch die Kraft und einen Weg, da raus und da durchzukommen. Gott selber ist treu, er hilft uns auch, er ganz persönlich. Und er sollte unsere Kraftquelle sein. Ja, damit bin ich am Ende meiner Predigt. Wir hatten angefangen mit der zartesten Versuchung, seit es Schokolade gibt. Die Milka-Schokolade als Sinnbild dafür, dass man denkt, weil man kriegt was richtig Gutes und man will es unbedingt haben, aber vielleicht ist es doch gar nicht so gut und die Auswirkungen können verheerend sein. Wir haben ins Neue Testament geschaut, was Versuchung überhaupt ist, wer versucht wird, woher sie kommt, warum Gott sie zulässt, welche Arten von Versuchungen es gibt, was die Folgen sind und aber auch, was uns helfen kann. Und ich hoffe und wünsche dir, dass du irgendwas mitnehmen kannst für dich, für diese Woche. Ja, vielleicht wirklich mit der Frage, wo stehe ich gerade in der Versuchung? Gott weiß, wo unser Herz ist, was unsere Begierden sind, was unsere Bedürfnisse tief drin sind, nach was wir uns sehnen, was die, ja, und wo wir wirklich in Gefahr stehen, was anderes anzubeten oder einem anderen Weg zu folgen außer ihm. Und gleichzeitig fühlt euch ermutigt, dass der Heilige Geist bei uns ist, dass er uns die Kraft gibt, zu widerstehen, dass es was Normales ist, wenn man versucht wird. Wir sind in guter Gesellschaft. Und dass es zu unserem Guten dient und dass Gott uns nicht über unsere Kraft versuchen wird oder erproben wird. Er kennt den Weg raus und Gott kann uns helfen, wirklich auch Nein zu sagen. Ich würde gerne noch mit uns beten und lade euch ein, aufzustehen. Ja, himmlischer Vater, du kennst uns genau, unser Herz, unsere Gedanken, und auch unsere falschen Begierden. Du weißt, wo wir schwach werden, wo Versuchungen uns zu Fall bringen wollen. Und du siehst all das, was uns manchmal von dir wegzieht. Und wir bitten dich, sei gnädig mit uns. Öffne unsere Augen, dass wir klar erkennen, was von dir kommt und was nicht. Hilf uns zu unterscheiden zwischen Versuchung und einem echten Geschenk von dir. Zwischen dem, was uns zerstört, und dem, was uns zu dir bringt. Schenk uns deinen Heiligen Geist, der uns Kraft gibt, Nein zu sagen, wenn die Versuchung kommt. der uns hilft, in Treue zu dir zu leben. Lass uns durch die Gemeinde hier, durch Freunde, durch Menschen in unserem Umfeld Unterstützung finden, die wir brauchen, um standhaft zu bleiben. Hilf uns, deinen Weg zu schauen, deinen Rat zu hören, dir zu vertrauen. Danke, dass du uns nicht in Versuchung führst, sondern uns einen Weg zeigst, auf dem wir bestehen können. Lass uns heute gestärkt aus diesem Gottesdienst gehen, mit Mut, mit Hoffnung und mit deiner Kraft. In Jesu Namen. Amen.